Philemon. Hat jemand von euch die Vision, einen Film zu produzieren? Zufällig? Ich habe mir gedacht, nämlich diese Hintergrundgeschichte für den Philemon, das wäre ein toller Film. Das wäre echt spannend oder vielleicht sogar so eine Serie in ein paar Teilen. Wäre echt abenteuerlich. Bisschen was zum Hintergrund. In den Jahren 52 bis 55 nach Christus war der Paulus auf seiner dritten Missionsreise 3 Jahre lang in Ephesus. Ephesus war die Hauptstadt der Provinz Asien, in Kleinasien an der Küste gelegen. Und die Bibel sagt uns in der Apostelgeschichte, dass er dort 2 Jahre lang täglich eine Bibelstunde gelehrt hat, sodass alle in Asien das Wort des Herrn gehört haben. Und einer der Mitarbeiter von Paulus war der Epaphras. Und den hat er wahrscheinlich Richtung Osten ins Landesinnere ausgesandt. Und der hat dann die Gemeinden in Kolossee, in Laodicea und in Hierapolis gegründet. Oder sie zumindest dann betreut. Das ist östlich in Phrygien, in der heutigen Türkei. Wenn ihr eine Landkarte habt in der Bibel hinten, könnt ihr vielleicht den Finger drin lassen beim Philemon, dass wir den nicht verlieren. Könnt ihr das vielleicht gerade mal ansehen? Wir haben Ephesus an der Küste von Kleinasien. Und dann, wenn man nach rechts geht, nach Osten, die 3 Gemeinden in Kolossee, Hierapolis und Laodicea. Und dann, wenn wir schon dort sind, dann können Sie schauen nach links, wo Rom ist. Das ist ziemlich weit entfernt. Das wird auch noch so ein Ort sein, wo sich unsere Geschichte hier abspielt. Der Paulus wäre ein Hauptdarsteller in dem Film. Der zweite wäre der Epaphras, den er aussendet, der diese Gemeinden gründet, vor allem die in Kolossee. Und in dieser Gemeinde von Kolossee, da gab es einen Mann namens Philemon. Und die Gemeinde dort, die hat sich getroffen im Haus von dem Philemon. Der Philemon war wahrscheinlich ein wohlhabender Mann, der hat sich von oder wurde von Paulus bekehrt, hat dort zu Jesus gefunden. Wahrscheinlich in Ephesus, während Paulus in Ephesus war. Vielleicht war der Philemon auf einer Geschäftsreise und hat dort den Paulus getroffen und war offen für das Evangelium und hat Jesus in sein Leben eingeladen. Dieser Philemon hatte eine Frau, die Appia, und einen Sohn, man nimmt an, dass es sein Sohn ist, der Archippus. Die haben auch beide zum Herrn gefunden und so war die ganze Familie dann aktiv in der Gemeinde. Manche Ausleger glauben sogar, dass der Archippus dann der Pastor in Laodicea geworden ist. Und wenn wir die Geschichte von Paulus in Ephesus nachlesen, in der Apostelgeschichte 19, dann sehen wir, nachdem Paulus dort lange Zeit seine Bibelstunde gehalten hat und das Evangelium in ganz Asien verbreitet hat, dass da der Aufstand von dem Silberschmied, von dem Demetrius war. Und der hat den Paulus gezwungen, aus Ephesus wegzugehen. Der ist dann nach Mazedonien gegangen und nach Griechenland und dann letztendlich nach Jerusalem. Dort war er dann 2 Jahre lang gefangen in Caesarea, wo ihn die Juden verklagen wollten, hat sich letztendlich auf den Kaiser berufen und ist dann schließlich in den Jahren oder in dem Jahr 58 oder 59 nach Rom gereist. Und dann war er dort 2 Jahre lang in Gefangenschaft, wahrscheinlich in den Jahren 60 bis 62 nach Christus. Und während der Paulus dort in Rom im Gefängnis war, haben die Gemeinden, die das gehört haben sie Leute zu ihm gesandt, Mitarbeiter zu ihm gesandt, um ihm Geschenke zu übermitteln und um ihm persönlich zu dienen. Und so ist auch der Epaphras, der Pastor von der Gemeinde in Kolossee, nach Rom gereist, hat den Paulus besucht dort. Wahrscheinlich hatte der auch einige Fragen mit an den Paulus wegen einer Irrlehre, die in der Gemeinde dort Unruhe verursacht hat. Und vielleicht hat ihn dann der Archippus, der Sohn von Philemon, vertreten und die Geschäfte in der Gemeinde geleitet. Jetzt kommt die nächste Person ins Bild. Der Philemon hat nämlich einen Sklaven gehabt, den Onesimus. In Rom gab es sehr viele Sklaven, 60 Millionen Sklaven, sagen manche. Das war quer durch alle Berufsgruppen und so hatte auch der Philemon einen Sklaven namens Onesimus. Ich nehme an, dass der Philemon als guter Christ ihn gut behandelt hat, aber doch hat sich der Onesimus gesagt, nein, ich hab's satt, einen Herrn über mir zu haben, ich will endlich frei sein. Und vielleicht war er auf einer Geschäftsreise für seinen Herrn und ist einfach nicht mehr zurückgekommen. Der Onesimus, der ist ausgerissen, weggelaufen von seinem Herrn. Und dann ist er nach Rom gelaufen, nach Rom davon gelaufen. Rom war eine große Stadt, da konnte man wunderbar untertauchen. Und also hat es den Onesimus nach Rom verschlagen. Das war eine halbe Weltreise, wenn wir uns das auf der Karte anschauen. Und irgendwann ist er wahrscheinlich draufgekommen, die Freiheit ist auch nicht alles. Vorher hat er sich gedacht, ach, wenn ich nur frei sein könnte, wenn ich nur keinen Herrn mehr über mir haben könnte, dann wäre mein Leben, hätte mein Leben Sinn und dann wäre mein Leben gut und dann wäre alles in Ordnung. Aber dann nach einiger Zeit, dort in Rom, ist ihm aufgefallen, ich bin noch immer ein Sklave. Obwohl ich von meinem Herrn weggelaufen bin und jetzt als freier Mann hier lebe. Ich bin noch immer ein Sklave von meiner Sünde, von meinen Trieben, von der Sinnlosigkeit in diesem Leben einfach. Das Leben ist hart hier in Rom. Zu Hause hat mein Meister mich wenigstens versorgt. Aber hier ist es schwierig für mich und ich habe diese Leere in meinem Herzen und ich bin noch immer ein Sklave. Obwohl ich keiner mehr bin. Und in dieser Verfassung stelle ich mir vor, hat er eines Tages plötzlich einen Mann getroffen. Und das war ein ganz besonderer Mann. Der war gefesselt an einen Soldaten. Aber dieser Mann, obwohl er gefangen war, hat er was ausgestrahlt. Obwohl dieser Mann so die Unfreiheit in Person verkörpert hat für den Onesimus, das, was er gehasst hat, hat dieser Mann was gehabt, was ihn angezogen hat. Dieser Mann hat Freude gehabt, hat Friede gehabt, hat eine Liebe ausgestrahlt, war voll Energie, voll Begeisterung. Und der Onesimus hat sich gesagt, ich weiß nicht, was der hat, aber was der hat, das will ich auch. Und das war der Paulus. Wir kennen nicht die genauen Umstände, aber durch Gottes Fügung trifft dieser Onesimus dem Paulus in Rom. Und der Paulus erzählt ihm wahrscheinlich und sagt, ja, weißt du, was das ist in meinem Leben? Was du suchst, das ist eine Person, das ist Jesus. Ich habe zu Jesus gefunden und wahrscheinlich hat er ihm sein ganzes Zeugnis erzählt. Hat gesagt, ja, ich war ein Pharisäer, ich war auf der Karriereleiter ganz oben, wahrscheinlich auf dem Weg zum Präsidenten oder zumindest Universitätsprofessor. Aber dann habe ich Jesus getroffen. Und weißt was? Alles, was ich vorher gehabt habe, dieser ganze Materialismus, dieses ganze Ansehen, diesen ganzen Stand in der Welt, das achte ich für nichts, für Dreck gegenüber dem, was ich in Jesus habe. Und der Paulus erzählt ihm das so. Und das hat den Onesimus ins Herz getroffen und Onesimus hat gesagt, ich brauche diesen Jesus. Und hat Jesus in sein Leben eingeladen. Und Onesimus war dann bei dem Paulus und hat ihm gedient. Er war voll Eifer, voll Begeisterung, hat dem Paulus gedient, ist gewachsen im Glauben und die beiden sind sich sehr nahe gekommen. Die beiden haben sich lieb gewonnen. Und eines Tages hat der Herr den Onesimus überführt. Und hat ihm gesagt, hey, es war nicht okay, dass du weggelaufen bist. Und der Onesimus, stelle ich mir vor, ist zu Paulus gekommen und hat gesagt, du Paulus, ich muss dir was bekennen. Ich bin ein ausgerissener Sklave. Was meinst du, Paulus, soll ich zurückgehen zu meinem Meister? Na, Paulus sagt, ja, das wäre das Richtige zu tun. Wer ist denn dein Meister? Er sagt, es ist der Philemon aus Kolossee. Der Paulus sagt, was, der Philemon, ist das der, der in der Hauptstraße 27 wohnt? Sagt, ja, genau der. Ah, die Welt ist klein. Die Welt ist klein. Der hat durch mich zu Jesus gefunden. Er ist ein guter Freund von mir, den ich sehr liebe und sehr schätze. Und weißt du, was gerade ist? Ist ein Pastor hier, der Epaphras, der ist hier bei mir. Und auch der Tychikus aus Asien ist hier. Und ich wollte ihn sowieso mit einigen Briefen an die Gemeinden in Asien zurückschicken. Und weißt du was? Ich schreibe noch einen Brief an den Onesimus, an den Philemon, deinen Meister, und schicke dich gemeinsam mit dem Tychikus und dem Brief zurück zu dem Philemon. Und das ist so der Hintergrund dieses Briefes. Das ist eine Abenteuergeschichte. Ich finde, man sollte einen Film draus machen, das wäre ein toller Film. Aber ich glaube, allein wenn wir über diesen Hintergrund nachdenken, das erfüllt mein Herz schon mit Freude. Denn jeder von uns ist ein Onesimus. Wir sind alle weggelaufen von unserem Meister. Wir sind alle versklavt gewesen in Sünde, in Sinnlosigkeit, in Materialismus. Und manche von uns, wir kommen von verschiedenen Hintergründen. Manche von uns wären wieder Philemon oder der Paulus, die alles gehabt haben, die ihnen gut gegangen ist. Ich, in meinem persönlichen Leben war es so, ich habe alles gehabt. Materiell alles, gute Familie, war in der Schule gut, aber in meinem Herzen war es leer, weil mir Jesus gefehlt hat. Andere waren vielleicht mehr so wie der Onesimus, der davongelaufen ist, ausgerissen ist, und vielleicht ganz tief fallen hat müssen, bevor er umgekehrt ist zu Jesus. Aber jeder von uns ist so ein Onesimus. Jeder von uns war ein Sklave. Und jeder von uns hat zu Jesus gefunden. Und der hat uns die Augen geöffnet, hat uns gerettet und hat uns Sinn gegeben und unser Leben verändert. Das ist eine wunderbare Geschichte von den Onesimus. Das ist die Geschichte von uns allen. Und ich denke, es ist gut manchmal, dass wir zurückdenken, woher Jesus uns rausgerettet hat. Mir geht es zumindest so, ich nehme dann mein Leben als Christ so selbstverständlich und was ich in Jesus habe, und es berührt mich gar nicht mehr so wirklich. Aber wenn ich nachdenke über diese Sinnlosigkeit und über wie ich dahin gelebt habe einfach, dann erinnere ich mich wieder neu an, was Jesus für mich getan hat und wie wunderbar das ist. Und so schreibt Paulus diesen persönlichen Brief an den Philemon, indem er ihn auffordert und eintritt für seinen Sklaven Onesimus, dass er den doch wieder zurücknimmt. Und wir werden das gleich sehen. Es ist ein wunderbarer Brief, ein sehr persönlicher Brief. Und wir sehen aus diesem Brief heraus diese Liebe und Wertschätzung, die diese Männer füreinander gehabt haben. Und wir sehen auch dieses Werk, was Gott in den Leben von ihnen getan hat, wie Gott die verändert hat. Und ich denke, wir sehen auch die Hingabe an den Herrn und an das Evangelium. Das war, was diese Männer Gottes vereint hat, dass sie die Wahrheit erkannt haben und alles dafür gegeben haben. Und letztendlich sehen wir auch in der Geschichte die Souveränität Gottes und die Führung und Liebe und Gnade Gottes. Und auch seine Vorsorge. Und so beginnt Paulus diesen Brief mit Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder, Philemon, dem Geliebten, und unserem Mitarbeiter. Und Appia, der Schwester, und Archippus, unser Mitkämpfer, und der Gemeinde, die in deinem Haus ist. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Es war ein persönlicher Brief. Normalerweise hat Paulus seine Briefe begonnen mit Paulus, ein Apostel Jesu Christi. Das war so seine Autorität, seine offizielle Anrede. Aber das ist ein persönlicher Brief. Paulus, lass es weg. Er sagt, ich bin Paulus, ein Gefangener Jesu Christi. Interessant, der Paulus hat sich nicht als Gefangener von Rom gesehen, sondern als Gefangener von Jesus. Hey, Jesus hat mich gefangen genommen. Und wenn Jesus will, dass ich im Gefängnis in Rom bin, dann bin ich halt dort. Und dann soll es mir recht sein, dann ist es okay. Ein Gefangener Jesu Christi. Und der Bruder Timotheus, einer der treuesten Begleiter von dem Paulus, ein langjähriger Reisegefährte. An die Philipper hat Paulus geschrieben, ich habe keinen anderen, der ihm gleichgesinnt ist. Die Tradition sagt, dass der Timotheus dann mal der Pastor von Ephesus geworden ist. Und er schreibt den Brief an den Philemon, den Geliebten. Hier sehen wir diesen warmen Ton, diese Wertschätzung. Und unseren Mitarbeiter, auch er hat am Evangelium miteinander gearbeitet. Der Name Philemon drückt es schon aus, kommt von Phileo, der Bruderliebe. Das ist ein guter Name für den Brief, weil er das widerspiegelt, diese warme Atmosphäre, diese Wertschätzung in diesem Brief, diese Bruderliebe. Und er sagt, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wenn wir Gottes Gnade erfahren, Gottes Vergebung erfahren, seine Güte erfahren, dann erfahren wir Frieden mit Gott. Immer Friede ist das Resultat von Gottes Gnade in unserem Leben. Und dann fängt er an zu beten im Vers 4. Sagt, ich danke meinem Gott, ich dem mich alle Zeit deiner in meinen Gebeten gedenke. Sagt, ich bete alle Zeit für dich, Philemon. Und das ist eine tolle Sache, das Gebet. Paulus war im Gefängnis und wir können uns denken, ah, Paulus, der könnte so viel tun, der könnte so viele Leute für Gott erreichen, der könnte so viel Dienst vollbringen. Aber Paulus hat es nicht so gesehen. Er hat es als Möglichkeit gesehen, zu beten. Paulus hat noch immer gedient, obwohl er im Gefängnis war. Und das Gebet ist eine wunderbare Sache. Wir können einander dienen im Gebet. Wir können unseren Verwandten dienen, die vielleicht hunderte Kilometer weg wohnen. Ist egal, das Gebet ist nicht begrenzt. So können auch wir füreinander eintreten, wie der Paulus für den Philemon gebetet hat. Und was hat er gebetet? In Vers 5, da ich von deiner Liebe und von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der Erkenntnis alles Guten, das uns im Hinblick auf Christus ist. Denn wir haben große Freude und großen Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Das Wort Liebe hier ist die Agape-Liebe, ist das Wort Agape. Es ist Gottes Liebe. Und diese Liebe können wir nur von Gott empfangen. Es ist eine Frucht des Geistes. Er sagt hier von Liebe und Glauben. Liebe ist eigentlich die Frucht des Glaubens. Das ist das, was Gott uns schenkt, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben. Frucht von Gemeinschaft mit Gott. Und so, wenn du vielleicht sagst, ich brauche mehr Liebe, ich möchte mehr Liebe haben, ich möchte eine liebevollere Person werden. Wie kommen wir dazu? Verbringen mehr Zeit mit Gott. Das ist eine Frucht von Gemeinschaft mit Gott. Und wenn wir die Liebe Gottes empfangen und sehen, wie sehr er uns liebt und wie viel er für uns getan hat, dann wird es auch Auswirkungen haben in unserem Leben und in unserer Beziehung mit anderen. Auch mit anderen Christen, wie hier im Leben von Philemon. Sein Glaube ist wirksam geworden. Und dann im Vers 7, das ist ein wunderschöner Satz. Denn wir haben große Freude und großen Trost durch dich, durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Schau dich mal um in den Raum. Die Leute, die neben dir sitzen, die hinter dir sitzen. Können die das von dir sagen, dass du einer bist, durch den die Herzen erquickt worden sind? Ich denke, es ist ein wunderschöner Satz, wenn das jemand von einem anderen sagen kann. Unsere Herzen sind durch dich erquickt worden. Vielleicht ist das ein guter Anstoß. Vielleicht kannst du heute das Herz von irgendeinem, der hier ist, erquicken. Vielleicht mit ihm beten, vielleicht nur anlächeln, ein freundliches Wort. Vielleicht irgendwo praktisch helfen, vielleicht ermutigen. Wäre toll, wenn die Leute von uns sagen können, dass durch unsere Liebe die Herzen der Heiligen erquickt worden sind. Vers 8. Wir werden jetzt sehen, dass der Paulus jetzt Fürsprache tut für den Onesimus. Also für ihn eintritt. Der Philemon war wahrscheinlich sehr enttäuscht, dass der Onesimus davongelaufen ist. Er sagt, hey, ich habe dich doch immer gut behandelt. Hat sich geärgert wahrscheinlich. Ah, jetzt haut er einfach ab. Manche glauben, er hat sogar ein bisschen was mitgehen lassen, auch noch. Wahrscheinlich war er nicht sehr glücklich, der Philemon mit dem Onesimus. Und normalerweise, unter den Rechtsbedingungen damals, sind die Sklaven sehr schwer bestraft worden. Es gab sehr viele Sklaven und so haben die Leute immer Angst gehabt, dass die vielleicht eine Revolte starten könnten. Und wenn einer davongelaufen ist, der ist dann normalerweise sehr schwer bestraft worden, dass die anderen abgeschreckt werden. Er hätte ihn sogar töten können, ohne irgendjemandem Rechenschaft abzulegen. Das war damals das Gesetz in Rom. Und so bittet der Paulus für den Onesimus in Vers 8. Deshalb, obgleich ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir zu gebieten, was ich geziemt, bitte ich dich doch vielmehr um der Liebe willen, als ein solcher, wie ich bin, Paulus der Alte, jetzt aber auch ein Gefangener Jesu Christi. Paulus der Alte. Paulus war etwa 60 Jahre alt. Aber Paulus sagt ihm hier, hey, ich bin Paulus, der Alte, ich habe Jahre im Dienst verbracht, habe mein Leben hingegeben, habe mein Leben aufgeopfert für das Evangelium, für die Gemeinden. Und er sagt, ich könnte dir als Apostel gebieten, das Richtige zu tun. Ich habe die Autorität als Apostel, ich könnte sagen, hey, tu das. Aber ich bitte dich vielmehr um der Liebe willen, als ein Bruder und ein Mitarbeiter im Evangelium. Um der Liebe willen ist wieder das Wort Agape hier. Und das soll eigentlich unsere Motivation sein, Gott zu dienen und auch anderen zu dienen. Als Christen ist unsere Motivation, Gott ist Liebe. Paulus hat gesagt, die Liebe Christi drängt uns. Das ist unsere Motivation. Nicht, ich muss das Richtige tun. Ah, jetzt muss ich meinen Bruder schon wieder lieben. Nein, Paulus sagt, die Liebe Christi drängt uns. Wir sind immer unter dem Gesetz, wir sind unter der Gnade. Nicht, weil ich das Richtige tun muss, sondern weil ich Jesus liebe, möchte ich das tun, was richtig ist. Möchte ich das tun, was ihm gefällt. Die Liebe Christi drängt mich. Und wenn ich sehe, wie sehr Jesus mich geliebt hat, wie viel er für mich getan hat, was er am Kreuz für mich getan hat, dieses ganze Leid, diese Scham, diese Trennung vom Vater, die er für mich getragen hat, für mich persönlich. Als er dort am Kreuz gehangen ist, hat er an dich und an mich gedacht. Das hat er in seinen Gedanken gehabt und er hat den Preis für uns bezahlen. Im Römer 5,8 steht, Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. So groß ist Gottes Liebe für uns. Er hat uns sogar geliebt, als wir noch Sünder waren. Und wie viel mehr liebt er uns jetzt, wo wir versuchen, ihm nachzufolgen. Manchmal, wenn wir uns bekehren, dann haben wir diese Freude über die Vergebung von Gott. Und wir freuen uns und wir genießen das richtig. Aber dann kann es passieren, dass sich so dieses Bild einschleicht von dem Polizisten da oben, der Druck ausübt. Und dann haben wir diesen Druck, ihm gefallen zu müssen, ihm dienen zu müssen. Und wenn ich einen Fehler mache, dann radiert er mich aus. Na, Gottes Liebe hat sich nicht verändert. Er hat uns geliebt, als wir Sünder waren, aber er liebt uns jetzt. Wie viel mehr noch jetzt? Das ist wie ein Mädchen, das auf der Straße lebt, halt total verwahrlost, so strähnige Haare, Kleidung schmutzig in Fetzen und dieser schöne junge Mann kommt zu dem Mädchen und sagt, hey, ich liebe dich, willst du mich heiraten? Und im Kontrast dazu, wenn sie dann vor dem Traualtar mit ihm steht, wunderschön hergerichtet, geschminkt, weißes Kleid. Jesus hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr liebt er uns jetzt, wo wir versuchen, ihm nachzufolgen? Wie viel mehr liebt uns Jesus? Im 1. Johannes 4,16 steht, Gott ist Liebe. Gott ist Agape. Was ist Agape? Wie sieht Gottes Liebe aus? Im 1. Korinther 13 haben wir eine Definition davon. Das heißt, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, die Liebe neidet nicht. Gottes Liebe ist langmütig. Jesus hat am Kreuz gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Leute, die ihn gekreuzigt haben. Jesus war langmütig. Wie viel mehr wird er heute mit uns langmütig sein, mit seinen Kindern? Gott ist gütig, er möchte uns segnen. Er möchte uns gute Dinge geben, er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Es ist diese Beziehung zwischen Vater und seinen Kindern. Jesus hat im Johannes 17 gebetet, dass sie, die Jünger, eins seien, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Jesus sagt, Vater, du liebst meine Jünger so sehr, wie du mich liebst. Es ist wie mit diesen beiden Jungen, die sich in die Schule einschreiben lassen. Und der Lehrer dort fragt halt, okay, wann hast du Geburtstag? Die beiden sind Brüder. Und der eine sagt, ja, ich habe am 1.3.93 Geburtstag. Und fragt den Bruder, wann hast du Geburtstag? Na, am 25. Mai 1993. Und der Lehrer sagt, hey, halt, da stimmt doch was nicht. Und dann sagt er, ja, einer von uns ist adoptiert worden. Aber wir wissen nicht, welcher. Weil der Vater hat uns so lieb, der hat es vergessen, welchen von beiden er uns adoptiert hat. Das ist, wie Gott uns sieht. Gott liebt uns. Und mit solcher Liebe im Hintergrund, als Rückhalt, können wir hinausgehen und anderen dienen. Dann werden wir nicht ausbrennen. Wenn das unsere Motivation ist, dann werden wir auch nicht abhängig sein von den Reaktionen anderer. Das ist wie wenn wir frisch verliebt sind. Hey, dann ist uns die ganze Welt egal. Gehst ins Büro und sagst, ah, der Chef sagt, du hast den Job verloren und sagst, hahaha, macht nichts, sie liebt mich trotzdem. Und dann berühren uns die Dinge nicht so. Und wir schweben so dahin. Und Paulus sagt, um dieser Liebe willen kann er viel nehmen und auch seinen Sklaven wieder zurück aufnehmen. Um dieser Liebe willen, obwohl er ihn enttäuscht hat. Aber weil Gott uns so sehr geliebt hat und uns noch immer so sehr liebt, reagieren wir auf Gottes Liebe. Und das ist unsere Motivation. Das ist, warum wir Gott dienen wollen. Das ist, warum wir anderen dienen wollen. Vers 10. Ich bitte dich für mein Kind, wieder diese liebevolle Sprache hier, für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Der Name Onesimus bedeutet so viel wie nützlich. Das ist ein guter Name für einen Sklaven. Leute haben gehofft, hoffentlich wird er mal nützlich, wir taufen ihm auf den Namen nützlich. Ist gut, nützlich, komm her. Und so ist das ein Wortspiel hier, das der Paulus verwendet. Für den Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Warum ist der Onesimus, der früher unnütz war, der davongelaufen ist, der nicht seinem Meister nicht dienen wollte, warum ist er jetzt nützlich plötzlich? Ganz einfach, weil auch Gott in seinem Herzen ein Werk getan hat. Jesus hat ihn verändert. Jetzt will er Jesus dienen. Und auch dem Onesimus dienen, weil er Jesus liebt. Wieder diese Motivation Liebe. Ist auf beiden Seiten. Schlagt vielleicht auf den Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 22. Nach links. Brief an die Kolosser ist der Vers 22 heißt hier: Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren Herrn nach dem Fleisch, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens den Herrn fürchten. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat. Und da ist kein Ansehen der Person. Ihr Herrn, gewährt euren Sklaven, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn in den Himmeln habt. Vers 23 hier ist ganz wichtig. Das heißt, was ihr auch tut, was immer ihr tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Der Kontext hier ist spezifisch aufs Berufsleben wahrscheinlich, wenn wir das auf heute umlegen. Aber ich denke, es gilt genauso für Familie, für Gemeinde. Was immer ihr tut, tut es nicht den Menschen, tut es dem Herrn. Alles, was wir tun, ist Anbetung für Gott. Unser Leben als Christen ist nicht geteilt irgendwo. Da gibt es nicht irgendwo den heiligen Bereich, wenn ich sonntags in die Gemeinde gehe, und der Rest ist irgendwo der säkuläre Bereich. Der hat mit Gott nichts zu tun. Und dieses Denken existiert, aber das ist nicht aus der Bibel. Das kommt wahrscheinlich mehr aus der Scholastik, aus der Aufklärung heraus, wo man versucht hat, die Religion ins Private zu drängen, in das, was mit der Realität nichts zu tun hat. Na, alles, was wir tun, tun wir für den Herrn. Ist eine Anbetung für den Herrn. Unser Leben ist nicht zweigeteilt irgendwo. Alles, was wir tun, ist Anbetung. Und so ist auch unser Beruf, ist eine Berufung, christlich gesehen. Es gibt keinen Beruf für Christen, es gibt nur Berufung. Denn wir tun alles dem Herrn, alles als Anbetung für den Herrn. Ob du eine Hausfrau bist und auf die Kinder aufpasst, Anbetung für den Herrn. Ob du im Büro sitzt, du betest Gott damit an, du ehrst Gott damit, wenn du es für ihn tust. Wenn du in der Schule bist, es für ihn machst, ist es Anbetung. Und es heißt ja, du wirst belohnt werden dafür. Du wirst als Vergeltung das Erbe empfangen, heißt hier, und im Epheser in der Parallelstelle heißt, dass Gott die, die Gutes tun, belohnen wird. Und so ist alles, was wir tun, wenn wir es für den Herrn tun, ist Anbetung. Nicht nur, wenn wir ihn in der Kirche preisen, sondern auch das ganze Leben, alles, was wir tun. Und es heißt hier aber auch, es gibt kein Ansehen der Person. Hey, vor Gott sind alle gleich. Dem ist das wurscht, ob du Sklave bist, ob du Meister bist, ob du Unternehmer bist, Angestellter bist. Sagt, es gibt kein Ansehen der Person. Ihr Herrn, gewährt euren Sklaven, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn in den Himmeln habt. Es gibt keinen, der souverän ist. Jeder hat Gott über sich. Jeder hat einen Herrn. Jesus ist unser Herr. Und so sagt er, gebt euren Sklaven einen gerechten Lohn. Was ist ein gerechter Lohn? Jesus hat im Neuen Testament die goldene Regel gegeben, hat gesagt, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut auch ihr ihnen. Ich denke, das ist ein guter Ansatzpunkt. Ich würde gerechten Lohn so definieren, dass man sich in die andere Person, in die andere Seite reinversetzt. Und das, was ich mit gutem Gewissen vor Gott verlangen kann, das ist ein gerechter Lohn. Oder umgekehrt, das, was ich den anderen zahlen würde mit gutem Gewissen, das wäre ein gerechter Lohn. Ich habe darüber nachgedacht, weil diese Tarifverhandlungen und die Streiks und das Ganze, wie würde das in einer christlichen Gesellschaft aussehen? Vielleicht wäre es ein Gebetstag. Aber es ist interessant, dass Gott sagt, diese ganzen untergeordneten Gruppen, unterprivilegierten Gruppen damals in der Gesellschaft, das waren die Sklaven, die waren besetzt, die waren absolut rechtslos. Das waren die Frauen, die waren eigentlich auch nicht viel mehr und die Kinder auch nicht. Und was macht Gott mit ihnen? Gott nimmt diese untergeordneten Gruppen, die Frauen, Kinder und Sklaven, und hebt sie auf dieselbe Ebene vor ihm. Er sagt, in der Gemeinde, es gibt weder Griechen noch Juden, weder Mann noch Frau, weder Sklaven noch Frau, Sklaven noch Freien. Und das ist absolut revolutionär in der damaligen Gesellschaft. Die Leute haben wahrscheinlich gestaunt, hey, die sitzen mit den Sklaven gemeinsam an einem Tisch. Und die haben ihre Frauen dabei. Absolut revolutionär. Und was Gott tut, er stellt alle Beziehungen unter den Herrn. Alles in Beziehung mit dem Herrn, in Verbindung mit ihm. Er sagt, ihr Frauen ordnet euch an Männern unter als dem Herrn. Ihr Kinder, ihr Sklaven ordnet euch den Herrn unter, ordnet euch den Eltern unter als dem Herrn. Und umgekehrt sagt, ihr Männer liebt eure Frauen wie Christus. Auch ihr seid unter dem Herrn. Und Väter, reizt eure Kinder nicht und ihr Herrn sorgt für eure Sklaven, denn auch ihr habt einen Herrn. Und so sieht er alle unsere Beziehungen zum Herrn und in Unterordnung unter ihm und im Dienst für ihn, aus Liebe zu Jesus. Und als Reaktion auf diese Liebe und auf das, was er für uns getan hat. Und das verändert unsere Welt, unsere Weltsicht. Alles, was wir tun, tun wir für Gott. Und unsere Motivation ist Liebe. Wir reagieren auf seine Liebe wegen dem, was er für uns getan hat, weil er uns zuerst geliebt hat. Vers 12 im Philemon zurück. Bittet jetzt für den Philemon und sagt, den habe ich zu dir zurückgesandt, ihn, das ist mein Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er statt deiner mir diene in den Fesseln des Evangeliums. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig sei. Paulus hat den Onesimus gern bei sich gehalten. Der hat ihn geliebt, er hat ihm gedient. Aber er sagt, Philemon, ich wollte nichts gegen deinen Willen tun. Er hat den freien Willen vom Philemon geachtet, er hat auch seinen Besitz geachtet. Das war sein Sklave. Paulus hat es geachtet. Das ist der Unterschied zwischen Christentum und Sozialismus. Das eine ist aus Barmherzigkeit und Liebe und freiem Willen, dass man jemandem gibt. Die anderen sagen, also er redet hier von Wohltat. Ja, die Sozialisten sagen, oh, wir sollten der Bevölkerungsschicht helfen, den Armen sollte geholfen werden, deswegen nehmen wir denen was weg, damit wir den anderen was geben. Das ist nicht freiwillig. Und die anderen sagen dann, ah, warum soll ich meinem Nachbarn helfen, der in Not ist? Ich zahle doch eh Steuern. Wir leben in einer unbarmherzigen Gesellschaft. Was für ein anderes Bild hier. Barmherzigkeit, Liebe, freien Willen. Paulus respektiert den freien Willen und den Besitz von Philemon. Sagt, damit deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig sei. Gott wirklich, auch Gott will nichts gezwungen von uns. Gott will nicht, dass wir ihm dienen, weil wir irgendeinen Druck haben. Gott will nicht, dass wir gezwungen sind einfach. Gott möchte eine Liebesbeziehung mit uns. Gott möchte, dass wir Dinge tun, weil wir ihn lieben. Darum geht es im Christentum. In Vers 15. Denn vielleicht ist er deswegen eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzen sollst. Nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als im Herrn. Der Philemon hat seine Sklaven zurückbekommen, aber viel mehr als das, er hat einen neuen Bruder im Herrn gewonnen. Und Gottes Wege sind oft so viel höher als unsere Wege. Paulus sagt, wer weiß, vielleicht ist er deswegen eine Zeit lang von dir getrennt geworden, dass er zu Jesus findet. Und so oft gibt es Dinge in unserem Leben, die wir nicht verstehen, mit denen wir frustriert sind, die uns ärgern, wie den Philemon. Aber Gott wirkt vielleicht was. Sagt, wer weiß. Vielleicht war er deswegen eine Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn für immer besitzen sollst. Und zwar nicht nur als Sklaven, sondern auch als einen Bruder im Herrn. Vers 17. Wenn du mich nun für deinen Gefährten hältst, so nimm ihn auf wie mich. Paulus identifiziert sich mit dem Onesimus. Er sagt, er ist mein Kind, er ist mein Herz und bitte behandel du ihn so, wie du mich behandeln würdest. Wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir an. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben. Ich will bezahlen. Paulus versucht hier wirklich seinen Herrn nachzuahmen. Das ist genau das, was Jesus für uns getan hat. Er identifiziert sich mit uns, er tritt vor uns ein, vor dem Vater, und er hat den Preis für uns bezahlt, den Preis für unsere Sünden bezahlt. Und er sagt, Vater, nimm ihn oder nimm sie auf, so wie du mich aufnehmen wirst. Das ist ein wunderbares Bild hier, was Jesus für uns getan hat. Er ist lustig. Aber dann im zweiten Teil von Vers 19 hängt der Paulus noch an, ich brauche dir nicht zu sagen, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Er sagt, hey, ich habe dich zu Jesus geführt, Philemon, ich erinnere dich also ganz beiläufig dran, du schuldest mir dein ewiges Leben. Er sagt, ich bin bereit zu zahlen, ich überlasse dir die Entscheidung, ob du es zurückverlangen willst, wenn ihr dir Onesimus was schuldet, aber überleg dir, ob du das wirklich machen willst. Ob du das nicht lieber vergeben willst und vergessen willst. Hey, weil schließlich schuldest du mir auch eine ganze Menge. Ja, Bruder, ich möchte deiner froh werden im Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Da ich deinen Gehorsam vertraue, habe ich dir geschrieben und ich weiß, dass du auch mehr tun wirst, als ich sage. Ich glaube, der Paulus drückt hier seine Zuversicht aus, dass der Philemon den Onesimus nicht nur annehmen wird, wieder aufnehmen wird, sondern dass er ihn sogar freilassen wird, als einen Bruder im Herrn. Sagt hier, ich vertraue darauf oder ich weiß, dass du auch mehr tun wirst, als ich sage. Vers 22, zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch werde geschenkt werden. Hab die Zuversicht, freizukommen bald. Wir sehen hier auch wieder die Wichtigkeit von Gebet. Ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch werde geschenkt werden. Es grüßt dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus. Hey, Grüße von deinem Pastor. Der Markus, ist auch eine schöne Geschichte, der Markus, als der auf seiner ersten Missionsreise ist Barnabas und Paulus sind ausgezogen und haben den Johannes Markus mit sich genommen, den, ich glaube, den Vetter vom Barnabas. Aber der ist dann nachher zurückgekehrt, aus welchem Grund auch immer. Und bei seiner zweiten Missionsreise wollte der Paulus dann, oder der Barnabas wollte den Markus mitnehmen und Paulus hat gesagt, nein, ich will den nicht mit mir haben, weil der ist nicht zuverlässig, hat nicht durchgehalten, der ist abgehauen, wieder zurück nach Hause. Und da haben sich die beiden entzweit und letztendlich hat der Paulus den Silas genommen und der Barnabas ist mit dem Markus nach Zypern weitergereist und die haben sich da getrennt. Aber hier ist schön, hier sehen wir den Markus wieder beim Paulus. Wir sind wieder versöhnt, sind wieder vereint. Und Paulus schreibt sogar über den Markus, dass er ihm ein sehr wertvoller Mitarbeiter geworden ist. Der Aristarchus, der Demas. Demas ist leider eine traurige Geschichte. Im 2. Timotheus schreibt Paulus, dass ihn der Demas leider verlassen hat. weil er die Welt mehr geliebt hat. Ein Mann, den wir hier im Dienst sehen mit Paulus und der in die Welt zurückgegangen ist. Lukas, der Arzt, der das Evangelium geschrieben hat, meine Mitarbeiter. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Und so ein wunderbarer kleiner Brief mit einer tollen Geschichte als Hintergrund. Und ich denke, ein Vorbild für uns. Mir gefällt diese Sprache hier, voll Liebe, voll Wertschätzung. Und sieh so richtig, was der Herr in den Leben von diesen Männern getan hat. Und ich denke, wir können darum beten, dass es auch in unserem Leben tun. Lass uns beten.